Nach 2 Tagen Sondierungen scheint der Frieden in der Ukraine ferner denn je. Denn während hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, sorgt die Europäische Union auf offener Bühne für ein regelrechtes Sperrfeuer. Jens Spahn und die Maskenaffäre. In der Corona-Enquete-Kommission nahm die Opposition den CDU-Politiker ins Kreuzverhör. Was Merkels einstiger Gesundheitsminister dann sagte, wirkt wie ein Offenbarungseid. Und im Interview des Tages Militär-Schengen, freie Fahrt für den Krieg. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Ein Moment lang schien es, als könnte der Krieg in der Ukraine zu Weihnachten enden. Doch Stand heute dürfte dieser Traum platzen wie eine Seifenblase. Denn die Europäische Union torpediert ein Ende des Sterbens an der Front und bringt Europa einem großen Waffengang näher. Damit nicht genug, wer Kritik an den Plänen Brüssels äußert, wird regelrecht in seiner Existenz angegriffen. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Das neue Sanktionspaket der Europäischen Union ist da. Und zum ersten Mal seit Ausbruch des Ukraine-Krieges werden nicht nur kritische Journalisten, sondern auch Militärs mit abweichender Meinung getroffen. Insgesamt 12 Personen und 2 Organisationen wurden der Sanktionsliste hinzugefügt, darunter der ehemalige Schweizer Oberst Jacques Beau. Bo ist bekannt dafür, regelmäßig beim Westend Verlag zum Ukraine-Krieg und anderen Konflikten zu publizieren. Mit Inkrafttreten der Regelung gilt für ihn nicht nur ein Reiseverbot innerhalb der Europäischen Union, sondern es werden auch sämtliche Vermögenswerte innerhalb der EU eingefroren. Brüssel begründet diesen potenziellen existenzvernichtenden Schritt unter anderem damit, dass Bo, Zitat, regelmäßiger Gast in pro-russischen Fernseh- und Radiosendungen gewesen sei. Welche Programme damit im Einzelnen gemeint sind, bleibt unklar. Der Rat der Europäischen Union ließ eine entsprechende Presseanfrage von Auf 1 bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Auf 1-Chefredakteur Stefan Magnet hatte bereits im Juni dieses Jahres anlässlich der Sanktionen gegen die als pro-russisch geltenden Blogger Thomas Röper und Alina Lipp gewarnt, in der EU werde nicht mehr viel Zeit bleiben, um Kritiker der Kriegspläne mundtot zu machen. Nun ist Magnet überzeugt. Von der Leyen hat den Auftrag, die EU-Diktatur zu errichten. 2026 wird das letzte Jahr sein, in dem wir noch verhältnismäßig gefahrlos Kritik am Krieg äußern dürften. Stefan Magnets Sendung, in der er die Totalzensur bereits vor Monaten ankündigte, finden Sie unter dem Titel »Von der Leyens Geheimauftrag. Die EU-Diktatur wird viel brutaler als befürchtet« unter www.auf1.tv. Doch dass die Sanktionierung von Kritikern nur der Auftakt zu einer umfassenden Strafverfolgung sein könnte, zeigt ein Blick nach Estland. In der vergangenen Woche wurde in dem baltischen Staat der Vorsitzende der Anti-NATO-Partei KUS, Aivo Pettersson, wegen Vorwürfen des Landesverrates zu 14 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Verbreitung von, Zitat, Narrativen, die Russlands Außen- und Sicherheitspolitik unterstützen, vor. Die Partei KUS tritt unter anderem für einen Austritt aus der NATO, eine umfassende Neutralität Estlands und einen Abzug aller fremdländischen Truppen ein. Pettersson selbst bestreitet die Vorwürfe und kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Beobachter sehen in dem harten Urteil einen Dammbruch und fragen sich, wie lange dauert es noch, bis auch in anderen EU-Staaten Kritiker mit dem Vorwurf des Landesverrats ausgeschaltet werden? In die Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine kommt Bewegung. Doch nicht so, wie es sich viele Befürworter einer Friedenslösung erhofft hatten. Am Montag einigten sich die 12 EU-Staaten auf eine sogenannte multinationale Truppe für die Ukraine. Diese soll dort auch militärisch operieren. Faktisch bedeutet das eine Ausweitung der EU-Militärallianz auf Kiew. Denn die Truppe wird offenbar nur formal kein Teil der Union sein. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen saß bei dem Treffen jedoch mit am Tisch. Gleichzeitig schlug der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter alarmierende Töne an. Im Sender NTV erklärte er, Was wir jetzt gerade erleben, ist, dass Russland in Belarus zwei Armeekorps stationiert hat. Das sei, so die offensichtliche Botschaft, eine Angriffsarmee. Steuern wir damit auf einen großen Krieg zu? Erleben wir womöglich die letzten Weihnachten im Frieden? Ein Kommentar von Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Jetzt rasten sie aus. Denn anders ist nicht zu erklären, mit welcher suizidalen Lust sich die Europäische Union und ihre Filialen, etwa in Berlin, gegen jeden Frieden stemmen. Und wieder ist es ein Spiel mit verteilten Rollen. Hardliner wie Roderich Kiesewetter verbreiten Kriegshysterie. Sein Chef, der BlackRock-Transatlantiker Friedrich Merz, bastelt mit unter dem Brüsseler Sternbanner mit an einer militärischen Dampfwalze, die irgendwo am Dnieper auf den Befehl warten soll. Das ist noch kein Krieg, aber eine unmittelbare Vorkriegssituation. Sie kann jederzeit eskalieren. Und genau das soll sie auch. Davon muss man ausgehen, so wie fast immer, wenn ideologiegetriebene Politiker Feldherren spielen. Denn, und das ist entscheidend, die aktuelle Entwicklung basiert nicht auf einem Zusammenspiel von politischer und militärischer Analyse. Beides ist nicht zu erkennen. Was wir erleben, ist die irrationale Reaktion eines politischen Großraums, repräsentiert und befehligt durch die Europäische Union, deren Funktionseliten die globale Hegemonie des Westens für eine Voraussetzung ihres eigenen Überlebens halten. Da der Verlust dieser Hegemonie in ihrer Vorstellung den Untergang bedeuten würde, erscheint ihnen der Krieg nicht als Katastrophe, sondern als Chance, das ansonsten Unvermeidbare abzuwenden. Das erklärt die Selbstverständlichkeit, mit der Typen wie Mark Rutte über ein neues Stalingrad faseln. Natürlich, aggressiv waren Leute vom Schlage eines Merz, einer von der Leyen oder eines Macron immer. Doch nun kommen mehrere Aspekte hinzu. Zum einen, die Politik Donald Trumps beantworten sie wie ein bissiger Hund, der einerseits vor die Tür gesetzt wurde, dadurch aber eben auch von alleine gelassen ist. Sie schnappen um sich. Der zweite Aspekt wird oft übersehen. Und sowohl von Moskau als auch von den westlichen Kriegstreibern öffentlich geleugnet. Es ist die Blamage der russischen Armee. Ein Staat, der Weltmacht sein will und dessen Soldaten nach 4 Jahren noch immer in den Vororten von Donetsk stehen. Das ist ein militärisches Versagen. Der jüngste Wutausbruch des früheren Kommandeurs des russischen Heeres vor laufender Kamera hat gezeigt, dass sich Moskaus Generalität dessen bewusst ist. In dieser Situation erscheint ein Präventivkrieg für die westlichen Funktionseliten offenbar kalkulierbar. Doch das ist ein Trugschluss. Denn erstens, das beweist die Erfahrung von Napoleon bis 1941, entfaltet Russland in der Verteidigung andere Kräfte als im Angriff. Und zweitens verfügt der Kreml über Atomwaffen und über eine Einsatzdoktrin, die ernst zu nehmen ist. Ob die Kiesewetters, Hofreiters und Strack-Zimmermanns dieser Welt das nicht wissen oder ob es ihnen egal ist, sei dahingestellt. Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe. Ein Gemetzel, das im nuklearen Winter endet. Der nächste Schritt auf diesem Weg erfolgt übrigens am Freitag, wenn der Bundesrat die Wehrpflicht beschließt.
Unterdessen hat Russland indirekt auf die Ankündigung einer multinationalen Truppe der EU-Staaten reagiert und das mit scharfen Worten. Außenminister Sergej Lavrov zog in einem Interview mit dem iranischen Fernsehen unüberhörbare Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg. Lavrov erklärte, die Ideen und Praktiken des Nationalsozialismus würden in Europa wiederbelebt. Es gäbe Bestrebungen, die Staaten Europas vereint in einen Krieg gegen Russland zu führen, wie unter Hitler und Napoleon. Zudem sagte der Außenminister, den Europäern liege das Stehlen im Blut. Deutlich zurückhaltender äußerte sich dagegen Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Gegenüber Reportern erklärte er, ihm liege bislang kein Text der Beschlüsse für eine multinationale Truppe in der Ukraine vor. Die multinationale Truppe ist nicht die einzige Kriegsvorbereitung Brüssels. Eine andere ist das sogenannte Militär-Schengen. Mehr dazu erfahren Sie im Interview des Tages, gleich in dieser Sendung. Kritik am Vorgehen der Europäischen Union gegen Russland kam auch aus Ungarn. Bereits am Montag, also noch vor dem Beschluss zur multinationalen Truppe, lehnte Budapest die Verwendung russischer Gelder für einen Kredit an Kiew ab. Außenminister Péter Szijjártó erklärte wörtlich, von den ungarischen Steuerzahlern wird kein einziger Cent zur Finanzierung der Ukraine ausgegeben. Zugleich kündigte er an, gemeinsam mit der Slowakei juristisch gegen das geplante erweiterte Embargo auf russische Rohstofflieferungen vorzugehen.
Wir glauben, dass die Europäische Union mit dieser Maßnahme ihre eigenen Regeln gebrochen hat. Der EU-Vertrag ist hier sehr klar. Der nationale Energiemix ist eine nationale Angelegenheit. Der Plan der EU-Kommission RePower plus diese Maßnahmen würden die Energiesicherheit Ungarns gefährden.
Die EU plant den Krieg und geht gnadenlos gegen jeden vor, der Kritik daran äußert. Umso wichtiger ist es, dass auch Stimmen für den Frieden Gehör finden, wie bei Auf 1. Möglich ist das nur mit Ihrer Unterstützung, verehrte Zuseher. Denn als rein spendenfinanzierter Sender sind wir allein Ihnen verpflichtet. Bitte unterstützen Sie uns noch heute unter www.auf1.tv/unterstützen. Brandenburger, aufgepasst! Wenn Sie eines der folgenden Kürzel in Ihrem Autokennzeichen haben, könnten Sie bereits als rechtsextrem gelten. Als gefährlich gilt etwa die Zahl 444. Laut dem Brandenburger Landesamt für Verfassungsschutz handelt es sich dabei um keine zufällige Zahlenkombination. Vielmehr wolle der Fahrer damit die Parole Deutschland den Deutschen äußern. Diese These geht aus einem Faltblatt der Verfassungshüter hervor, die in Brandenburger Kfz-Zulassungsstellen aufliegt. Verdächtig ist aber auch die Zahl 2004. Dabei soll es sich nicht um eine Jahreszahl handeln, sondern um einen Code für den Geburtstag Adolf Hitlers. Folglich stehe auch die Abkürzung FG für Führergeburtstag. Wer also künftig ein Kennzeichen eintragen möchte, der tut sich gut daran, sich vorher mit dem Verfassungsschutz abzustimmen. Denn der ist bekanntlich ganz im sozialistischen Geist stets im Recht. Aktuell tobt das Netz über Jens Spahns gestrige Aussagen in der Corona-Enquete-Kommission des Bundestags. Denn laut dem ehemaligen Gesundheitsminister sei der Schutz Dritter plötzlich nie das Ziel der Covid-Injektion gewesen.
Was die Infektionsschutz angeht nach einer Impfung, war immer klar, war übrigens auch von der WHO definiert, dass das Ziel der Impfstoffforschung und Beschaffung ist, einen Impfstoff zu haben, der vor schweren Verläufen schützt. Es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt.
Dabei hatte Spahn noch im August 2021 öffentlich behauptet, die Injektion würde auch andere Menschen schützen. Er ging damals sogar noch weiter und forderte, Impfung oder Infektion, das ist die Wahl. Doch in seiner Funktion als Sachverständiger machte Spahn noch weitere, brisantere Eingeständnisse. So gestand er ein, dass die Covid-Injektion ein Experiment sei, bis heute.
Das Gleiche gilt ja für die Impfstoffe, die in Studien entsprechend getestet worden sind, die bis heute getestet werden, im Markt sozusagen.
Der ehemalige Abgeordnete Marcel Lute kommentiert, dass Spahn damit zwei angebliche Verschwörungstheorien als zutreffend einräumt, Zitat, und verdrängt vollständig, dass er selbst es war, der als Gesundheitsminister all diese Lügen verbreiten ließ, um die eigenen Abgeordnetenkollegen und die Bürger zu täuschen. Bei einer Pressekonferenz in St. Pölten präsentierte die FPÖ am gestrigen Montag den Bericht der Corona-Evaluierungskommission des Landes Niederösterreich. Der zuständige Landesrat Martin Arntauer sprach von einem Wendepunkt und einem einzigartigen Schritt unabhängiger Aufarbeitung. Tatsächlich kommt der Bericht zu einem klaren Befund.
Die Fakten, die sind klar. Erstens, der Bericht weist nach, Österreich hatte trotz der härtesten Maßnahmen in Europa schlechtere Ergebnisse als Länder mit weniger restriktiven Maßnahmen. Und das heißt nichts anderes als, die Maßnahmen haben nicht geholfen. Die Maßnahmen haben geschadet. Und zweitens, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Strenge der Maßnahmen und der Übersterblichkeit. Das zerstört das Fundament der damaligen Corona-Politik der Bundesregierung.
Besonders kritisch bewertet werden die langen Schulschließungen, die zu massiven Lernrückständen und psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche geführt hätten. Doch auch Massentests wie auch die Masken- und Impfpflicht werden kritisch bewertet. Der Mitverfasser des Berichts, Magister Jörg Hausberger, bemängelt vor allem die fehlende Daten- und Entscheidungsgrundlagen für die Covid-Maßnahmen. Der Mediziner Dr. Hannes Strasser sprach von grundlegenden Fehlannahmen der Pandemiepolitik und kritisierte insbesondere die, Zitat, völlig überhastete Einführung der Impfung ohne ausreichende Testungen. Auf Nachfrage von Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer sagte Dr. Strasser über den Bericht:
Aber ein Bericht einer Regierung in Europa, das hat es meines Wissens noch nie gegeben. Und deswegen ist das entscheidend. Das sind offizielle Daten. Da steht das Wappen und das Siegel des Landes Niederösterreich droben. Da ist die Unterschrift der Landesregierung drunter. Da gibt's kein Diskutieren mehr. Das ist jetzt offiziell. Das ist nicht hätte, könnte, wäre, irgendeine Meinung, irgendetwas. Das ist offiziell. Und sowas hat es meiner Meinung nach noch nie gegeben.
Mehr zum Corona-Bericht aus Niederösterreich sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Die Zahl der Kindswohlgefährdungen hat in Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht, mit 72.800 Fällen im Vorjahr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes handelt es sich dabei bereits um den dritten Anstieg in Folge. Zu den Ursachen macht das Amt keine Angaben. Auffällig ist aber, dass die Fälle seit Beginn der Corona-Maßnahmen kontinuierlich zunehmen. Noch im Jahr 2019 hatte es lediglich 55.000 Fälle gegeben. Auch die Herkunft könnte bei den Taten eine Rolle spielen. In jedem dritten Fall war mindestens ein Elternteil nicht deutsch. Die tatsächliche Zahl könnte sogar noch höher liegen. Denn als nicht deutsch werden in diesem Fall Personen erfasst, die im Ausland geboren sind. In Deutschland aufgewachsene Einwanderer werden von der Statistik also nicht erfasst. In einem anderen Punkt sind die Daten dafür umso eindeutiger. Die betroffenen Kinder waren im Durchschnitt gerade einmal 8,3 Jahre alt. Der Begriff Kindswohlgefährdung reicht von Vernachlässigung über psychische Misshandlungen bis hin zu sexueller Gewalt. Die digitale Identität wurde in Österreich bislang noch nicht mit enorm großem Druck vorangetrieben. Und doch sollen sich bereits 4,8 Millionen Menschen für die Nutzung registriert haben. Das sind mehr als die Hälfte der Österreicher. Auch digitale Führerscheine wurden bereits mehr als 1 Million ausgestellt. Die nächsten Schritte sind nun ab kommenden Jahr digitale Studentenausweise und die Verankerung der digitalen Identität in wirtschaftlichen Unternehmen. Kritiker fürchten umfassende Überwachung und Kontrolle durch die Technologie. Doch offenbar braucht es gar keinen flächendeckenden Zwang, um die Menschen zur Nutzung der umstrittenen Überwachungstechnologie zu bewegen. Brisante Zahlen zu den PR- und Werbeausgaben der Bundesregierung legt eine parlamentarische Anfrage der FPÖ offen. Denn offenbar wurde mit der linken Tageszeitung Der Standard eine sogenannte Medienkooperation über knapp 120.000 Euro abgeschlossen, wie aus der Anfragebeantwortung von SPÖ-Ministerin Eva-Maria Holzleitner hervorgeht. Konkret umfasst das Projekt eine 8-teilige Podcast-Serie zu den Themen Wissenschaft, Forschung und Frauen. Für Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer ist das ein Beleg dafür, wie sich Regierungsmitglieder bei den Mainstream-Medien regelrecht einkaufen können. Wörtlich sagt er, von unabhängiger Berichterstattung kann angesichts dessen keine Rede sein. Doch das ist nicht der einzige Fall. Bis Montagabend hätten 10 Ministerien auf entsprechende Anfragen der FPÖ geantwortet. Demnach seien im dritten Quartal rund 3,5 Millionen Euro für PR und Werbung aufgewendet worden. Zensur, Überwachung, Kriegstreiberei. Wie können die Bürger Freiheit und Souveränität zurückerlangen? Damit beschäftigte sich eine Veranstaltung am Wochenende im Schweizer Thurgau.
Unter dem Motto Zurück zu den Wurzeln hat der schweizerische Verein Wir heute im Modellhof im Kanton Thurgau seinen Jahresabschluss durchgeführt.
Das Thema vom heutigen Abend, zurück zu den Wurzeln, geht eigentlich um die Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich denke, mit unserer Lösung, die wir mit zurück zu den Wurzeln hier präsentiert haben heute, gibt jeden, wirklich jedem Mensch eine Chance, sich einmischen zu können und das auch ganz gezielt.
Der Modelhof ist eine wahrgewordene Vision von Daniel Model, der das Gebäude vor 13 Jahren aufgebaut hat.
Ich bin Unternehmer. Ich führe mein Unternehmen auf dem Prinzip Vertrauen und habe gemerkt, dass der Staat das Gegenprinzip, nämlich das Misstrauen, anwendet. Und es hat bis zum heutigen Tag neue Auswüchse dieses Misstrauens gegeben, die jetzt in Richtung Zensur, Überwachung, Überwachungsstaat und so weiter ausgewachsen sind, sodass sozusagen der Modelhof dann als Manifestation dieses eigenen Staates oder des Prinzips Vertrauen immer mehr zum Platz wird von Leuten, die nicht mehr zufrieden sind, dauernd mit diesem Misstrauen des Staates konfrontiert zu sein.
Mit 300 Gästen handelt es sich um eine große und überaus gelungene Veranstaltung für die Freiheitsbewegung in der Schweiz. Nach den Vorträgen konnten sich Besucher und Referenten noch gegenseitig vernetzen und austauschen, bevor die Veranstaltung erfolgreich beendet wurde.
In Polen ist offenbar ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt vereitelt worden. Das teilte ein Sprecher der Geheimdienste mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um einen Polen, der offenbar zum Islam konvertiert ist und gezielt Kontakte zur Terrororganisation Islamischer Staat gesucht hat. Weitere Details, etwa zum konkreten Ort des geplanten Anschlags, nannten die Behörden bislang nicht. Und wir kommen im Interview des Tages noch einmal zum Thema Kriegsvorbereitung. Auf 1 Redakteurin Cornelia Kirchweger hat mit dem Rechtsanwalt Dr. Georg Prichlik über ein geplantes militärisches Schengen-Abkommen gesprochen und dessen Gefahren für die österreichische Neutralität.
Ich habe heute Herrn Dr. Georg Prichlik im Studio. Er ist Rechtsanwalt in Wien. Und wir widmen uns heute dem Thema der Kriegsspiele oder Kriegsplanspiele der EU. Und aus aktuellem Anlass, grüß Gott, Herr Dr. Prichlik, freue mich, dass Sie hier sind. Meine erste Frage, die EU hat jetzt wieder einen sehr interessanten Vorschlag vorgelegt, und zwar geht es hier um eine militärische Schengen-Zone. Da geht es darum, dass Militärmaterial so rasch wie möglich quer durch den Kontinent Europa transferiert werden soll. Worum geht es denn da?
Zunächst danke für die Einladung. Ich gehe gleich in mias res. Das, was Sie angesprochen haben, ist das sogenannte Omnibus-Paket für die Verteidigungsbereitschaft, das die EU-Kommission vorbereitet hat zur Abänderung einer Reihe von Richtlinien und Verordnungen mit dem Ziel einer, ich sage es ganz brutal, einer Kriegsrüstung. Hier heißt es einleitend in diesem Papier, das das Paket vorstellt, auch wenn sich die Union nicht im Krieg befindet, bedeutender Konflikt hoher Intensität an ihrer Grenze, gemeint ist Ukraine, und die aggressive Haltung Russlands doch, dass Europa mit einer Situation konfrontiert ist, die nicht friedlich ist und unsere Sicherheit und unser Ziel einer Zukunft, die frei von Zwang und Aggression ist, keine Selbstverständlichkeit sind. Das heißt, wir werden das gleich ausführlich sehen, man reflektiert auf eine Bedrohung durch Russland. Das ist der Knackpunkt, der die augenblicklichen Bestrebungen auslöst. Eine behauptete Bedrohung durch Russland. Hier heißt es weiter, der Rechtsrahmen der Union, die Gesamtheit der Gesetze, der Verordnungen, der Richtlinien, sollte dem Ziel der Verteidigungsbereitschaft entsprechen und die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, zu investieren, zu bauen, Forschung zu betreiben, hochwertige Produkte zu bieten und Dienstleistungen zu erbringen, bla bla bla, um diese, wie man es nennt, Verteidigungsbereitschaft zu erreichen. Das heißt, man geht davon aus, Russland ist so ein gefährlich bedrohender Faktor, dass man alles, was man bisher als wichtig, als essentiell angesehen hat, die sozialen Komponenten, die Wirtschaftskomponenten, die Komponenten des Umweltschutzes etc., hintanreiht und sagt, in erster Linie brauchen wir eine Verteidigungsbereitschaft, brauchen wir Güter für den Krieg.
Das heißt, es geht ja darum, dass man jetzt möglichst ohne Barrieren und ohne Zustimmung, ohne lange Zustimmungsverfahren der EU-Länder, Panzer etc. etc. quer durch Europa transferieren will. Und da gibt es ja Fristen, die jetzt geändert werden sollen.
Die Intra-EU-Verbringungen von Verteidigungsgütern, man spricht ja hauptsächlich Verteidigungs-, nicht Rüstungsgütern, sollen hier erleichtert werden. Und hier heißt es, rasche Verbringungen von Verteidigungsgütern innerhalb der Union sind unabdingbar. Die derzeit vorhandenen Genehmigungsfristen, vorab Genehmigung, bis sie etwas transportieren dürfen, machen unter Umständen Zeiträume von mehreren Wochen notwendig, innerhalb deren Betrieb warten muss, ob er exportieren darf oder nicht. Das soll verkürzt werden auf 3 Tage im Frieden, 6 Stunden bei einer Notsituation. Das heißt, man möchte hier die Möglichkeit schaffen, Rüstungsgüter durch Europa kreuz und quer ohne Hemmungen zu transportieren.
Und der Notfall, denn was Notfall ist, bestimmt hier Brüssel?
Was Notfall ist, wird hier von der Kommission bestimmt werden. Notfall ist ein Kriegsfall. Im Regelfall. Das Problem, das ich an der Stelle ansprechen möchte, wie viele andere Punkte im EU-Recht auch, werden hier Notfallkonstruktionen verwendet. Aus historischer Erfahrung aus der ersten Hälfte bereits des 20. Jahrhunderts kann ich Ihnen sagen, die Masse der Beseitigung demokratischer Systeme und der Richtung von autokratischen war auf Notverordnungsrecht gegründet. Man hat nicht gesagt, wir werfen die Verfassung über Bord. Man hat gesagt, unsere Verfassung sieht vor, dass bei Eintritt eines Notfalles der jeweilige Herrscher alleine durch Verordnung regieren kann. Erstens. Zweitens, dieser Notfall liegt vor aus folgenden Gründen. Sehr häufig waren die Notfälle dazu konstruiert. Und genau so ein Notfallsrecht haben wir hier auch in der EU. Dieses Notfallsrecht gründet sich im Rahmen der EU auf den Artikel 122 der EU-Verträge, wo es heißt, dass in Notfällen besondere Maßnahmen gesetzt werden können, die andere Aspekte aushebeln. Jetzt stellt sich natürlich die Frage,
was macht Österreich? Richtig. Österreich als neutrales Land, ich betone neutral, immer noch neutral, muss Österreich in so einem Fall seine Grenzen öffnen und dieses ganze Material transferieren lassen?
Hier muss man Folgendes sagen. Österreich hat seine immerwährende Neutralität erklärt. Ich sage nicht Neutralität, sondern sprachlich richtig, unter Anführungszeichen, Neutralität. Neuter heißt auf keiner der beiden Seiten. Das heißt, ich darf keine Seite unilateral unterstützen, nur dann bin ich neutral. Hat diese Neutralität ausdrücklich erklärt, die Neutralität nach dem Muster der Schweiz war nach der Moskau-Deklaration auch bereits eine Grundlage für den späteren Staatsvertrag. Innerstaatlich ist sie durch das Neutralitätsgesetz geregelt. Wie vereinbart sich das jetzt mit den Forderungen der EU, die es bereits jetzt gab? Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsanstrengungen, beziehungsweise jetzt dieses neue Modell des Omnibus, der Änderung im Hinblick auf eine Beschleunigung des Transports von Rüstungsgütern. Hier gibt es eine sogenannte irische Klausel. In den entsprechenden Bestimmungen der Verträge heißt es, nach Darstellung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten. und im selben Paragraphen in einem anderen Absatz. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt. Daraus leitet man ab. Ja, so sagt der Kommentar zum Artikel 23j des österreichischen BVG, dass neutrale Staaten berechtigt wären, hier Zurückhaltung zu üben und nicht mitzuspielen bei bestimmten Aktionen, die diese Neutralität verletzen würden.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.